und kann aber auch immer wieder auf und abklingen, ohne dass das einmal eine Entladung sein muss und dann ist es fertig. Gewisse Frauen kennen das, das geht dann so in die Form von multiplen Orgasmen über. Bei der Frau hat es ebenfalls eine Ejakulation. Die kann im ganz Kleinen sein, das kann Flüssigkeit sein, die rausfließt, oder das kann dann wirklich dieses Spritzen sein.
Hey, willkommen bei Women's Guide, dem Podcast, der Impulse vermittelt, die für Frauen wichtig sind und oft nicht angesprochen werden. Wir geben dir Denkanstöße und motivieren dich, deinen ganz persönlichen und beruflichen Lebensweg authentisch zu gehen. Lass dich inspirieren.
Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina
und Angela von Women's Guide.
Zurück aus der Sommerpause freuen wir uns riesig, uns heute dem Thema weibliche Sexualität zu widmen. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Orgasmus Gap gehört, also die Diskrepanz zwischen dem Spaß, den Männer und Frauen beim Sex haben. Darüber schreibt unter anderem die amerikanische Bestseller-Autorin Peggy Orenstein. Und es ist ja bekanntlich kein Geheimnis, dass die Orgasmusquote bei Frauen deutlich niedriger ist als die bei Männern. Doch warum ist das so? Und was hat das auch mit der persönlichen Einstellung zum Thema Sex zu tun? Über diese Fragen und noch viele mehr rund ums Thema weibliche Sexualität sprechen wir heute und wir freuen uns sehr. Katja Barueto, sie ist Gynäkologin und Sexualtherapeutin, bei uns zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Katja.
Ja, hallo zwei. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Wir freuen uns auch, du hast es schon gesagt, wieder hier zu sein. Du warst im Frühling 2021 bei uns im Podcast zu Gast, zusammen mit deiner Schwester Andrea zum Thema Frau sein. Aber vielleicht doch nochmals kurz zu dir als Person. Erzähl doch, wer du bist und vor allem auch, warum dir das Thema weibliche Sexualität so am Herzen liegt.
Ich habe mir das also so überlegt, was ich da antworten könnte. Und dann habe ich gemerkt, es gibt eigentlich so diese drei Ps bei mir. Es gibt das Persönliche, das Professionelle und dann auch noch das Politische, das da alles mit reinspielt. Persönlich, ich bin eine Frau, ich bin als Mädchen aufgewachsen, ich habe mich auch immer, auch gendertechnisch als Frau gefühlt und habe mich diesbezüglich schon seit ganz klein sehr mit, also Sexualität hat mich immer fasziniert. Damals natürlich als kleines Mädchen mit den Spielen, die wir gemacht haben. Ich hatte auch Fantasien schon sehr früh und habe die aufgezeichnet. Meine Barbies mussten da auch mitmachen. Ich frage mich immer, was meine Mutter da gedacht hat, wenn die irgendwo gefesselt waren. Und hatte aber noch nicht wirklich so eine Ahnung, was das genau ist, aber ich hatte einfach diese Bilder. Dann, wie viele andere, wurde ich über Heftchen, Bravo Girl, Mädchen aufgeklärt, über ein Buch bei meiner Tante, das ich in- und auswendig kenne, sein Kinderaufklärungsbuch. Und ich weiß noch all diese Details und diese Gefühle, einfach weil es war sehr irgendwie emotional geladen bei mir. Und dann kamen natürlich die ersten Erfahrungen und ich hatte sehr schnell das Bedürfnis, mehr zu lernen darüber. Und habe mich dann, also ab den 20er Jahren habe ich dann wirklich, ab meinen 20er Jahren, habe ich mich dann angefangen, auch mit Kursen zu beschäftigen, bin in Kurse gegangen und durfte das mit Frauen, das war exklusiv für Frauen, einfach erleben, was bedeutet Sinnlichkeit, Sexualität, was bedeutet es, irgendwie verschiedene Orgasmen auch zu sehen von anderen Frauen. Für mich war das erste Mal, dass ich vor dem Spiegel stand und mich wirklich angeschaut habe. Da waren ganz viele wunderbare Ereignisse mit dabei, die mich mir gelehrt haben, dass Sexualität ein Lernprozess ist, der niemals aufhört. Neben dem, dass ich Sexualität für mich wirklich auch entdeckt habe als eine Energiequelle, als Entspannung, als Freude, als Intimität fördernd. Genau. Dann, wie du bereits gesagt hast, ich muss dich korrigieren, ich bin angehende Gynäkologin, richtigkeitshalber. Also ich arbeite als Assistenzärztin in Gynäkologie und Geburtshilfe. Genau, bin noch auf dem Weg zu meinem Facharzttitel. Und dasselbe gilt eigentlich auch für die Sexualtherapeutin. Ich bin jetzt im dritten Jahr der Sexokorporell-Ausbildung in Zürich. Das führt das Zürcher Institut für Sexologie und Sexualtherapie durch. Und das ist eine ganz, ganz schöne Art der Sexualtherapie, die sich sehr fokussiert auch auf das Körperliche, auf das Embodiment, also das Fühlen des Körpers. Diese zwei Aspekte, eben Gynäkologie, Frauenärztin, spricht für sich. Da habe ich natürlich sehr, sehr, sehr viel auch zu tun mit nicht nur Sexualität, mit den Sexualorganen, mit der Gesundheit der Frau generell. Und häufig spielt das alles irgendwie ein bisschen zusammen. Das Wohl, sich wohlfühlen der Frau, die Gesundheit der Frau, wie ist die Sexualität mit dem Partner, hatte sie mal, kann sie sich entspannen generell im Leben, all diese Dinge spielen zusammen im Leben eines Menschen und eben auch einer Frau, weil wir ja hier bei Women's Guide sind. Und dann kommt noch das dritte P dazu, das ist das Politische, weil ich im Verlauf meines Lebens immer mehr gemerkt habe, dass das Ganze, die Sexualität, Gesundheit der Frau, eigentlich ein sehr, sehr, sehr politisches Spektrum auch mit sich bringt. Um da nicht zu tief jetzt gerade einzugehen, eben nur schon das Wissen um unsere Sexualorgane ist noch immer eigentlich erschreckend klein. Es gibt wirklich schöne Vorstöße. Also wir leben in einer schönen Zeit, wo gerade in unserer Gesellschaft, natürlich nicht in jedem Land, sehr viel Wissen aufkommt wieder, hervorgebracht wird, hervorgeholt wird und wirklich jetzt auch an die Öffentlichkeit dringt. Wir sind da gerade auch mitten in einem Prozess drin, eben auch Frauengesundheit generell mit Abort. Ist es möglich, einen Abbruch zu machen oder nicht in gewissen Ländern? Wie spielt Sexualität damit? Dürfen Frauen Orgasmen haben? Genau, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Aspekte im politischen, die mich auch dazu gebracht haben, da mir genauer hinzuschauen und eigentlich auch immer wieder erbost aufzubegehren. Genau.
Sex sells, sagt man ja so schön. Über Sex und Sexualität wird immer wieder geschrieben. Es werden Sexszenen in Filmen gezeigt oder eben auch die Netflix-Serien sind vollgespickt mit solchen Szenen. Wir möchten aber etwas genauer verstehen, was ist weibliche Sexualität genau? Also wovon sprechen wir da genau und vielleicht wo unterscheidet sie sich auch zur männlichen Sexualität?
Ich wage mich da nicht auf einen Ast hinaus oder ganz klar zu sagen, was ist weibliche Sexualität, weil wir sind alle individuell, Sexualität hat so viele verschiedene Aspekte. Was ich vielleicht machen werde, ist, dass wir besprechen, wie definieren wir im Podcast die Sexualität und danach, was ist das spezifisch Weibliche, also eben wir schauen ein bisschen vielleicht die Anatomie an, vielleicht auch im Unterschied oder eben im Gemeinsamen zum Mann, was haben wir gemeinsam, was nicht. Genau, dass wir da auf diese zwei Punkte eingehen. Was ist jetzt für uns Sexualität, wovon sprechen wir? Sexualität ist primär für viele mal Penetration, Erregung, es gibt den Aspekt der Fortpflanzung natürlich, es gibt die Bindungs-Beziehungskomponente, also Intimität zwischen dem Gegenüber, auch mit sich selbst die Intimität und Selbstfürsorge. Es kann Stressabbau sein, es kann für gewisse auch spirituelle Erfahrung sein, eben Energiegewinn bis hin zu, je nachdem in welchem Bereich sie sich bewegen, wenn man es ins Taoistische oder Tantrische geht, auch wirklich auch eine heilende Kraft sein. Das Zweite ist eben, was bedeutet Sexualität im Körperlichen? Eben, ich habe vorhin angetönt, ist es Penetration oder kann Sexualität auch einfach das Sinnliche sein, das sich berühren? Ist für gewisse beginnt Sexualität bei Küssen, für andere beginnt es wirklich erst beim Berühren der Genitalorgane. Also da ist das ganze Spektrum ist da eigentlich drinnen. Aber was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist ein bisschen der negative Aspekt der Sexualität, Machtmissbrauch etc. Ich möchte das hier ausschließen heute, weil dass wir heute wirklich vor allem darüber sprechen. Sexualität im Sinne von Lust erleben, eben von Intimität, von Erregung, gegebenenfalls auch mit Orgasmus in einem grundsätzlich gesunden Körper. Genau von dem möchte ich jetzt heute mal ausgehen, dass wir davon sprechen, weil das andere ist zu weit gefasst. Dann würde ich gerne eben auf die Anatomie eingehen und diesbezüglich vielleicht noch so einen kurzen politisch-kulturhistorischen Exkurs machen, wie jetzt gerade, als ich mich mit dem Thema wieder beschäftigt habe, ist es beeindruckend auf eine eigentlich negative Art, wie viel schon seit über 2000 Jahren, wie viele Kenntnisse schon vorhanden sind über den weiblichen Körper, über weibliche Sexualität, auch über männliche Sexualität. Es gibt Praktiken noch und nöcher. Es gibt, ich habe gelesen, dass in China schon die früheste Aufzeichnung von weiblicher Sexualität sehr detailliert mit allen Aspekten des erektilen Gewebes, der Größe der Klitoris, der Fähigkeit der multiplen Orgasmen bei der Frau, Ejakulation etc. wurden detailliert beschrieben in einem auf Bambuspapier vor 2200 Jahren. Und auch im, eben wir kennen das alle, das Kama Sutra, das kommt aus dem Indischen. Also da ist sehr, sehr viel Wissen ist bereits vorhanden und oder war bereits vorhanden. Und interessant ist, dass jetzt im 19. Jahrhundert aufgrund von kulturhistorischen, religiösen, gesellschaftlichen sonst Kriterien oder Gründen kam es eigentlich zu einem bewussten auch Überdecken des ganzen Wissens, auch Eradieren, also Anatomiebücher wurden verändert und das eigentlich überall auf der Welt. Und der Frau wurde auch im gesellschaftlichen Sinne eigentlich diese Sexualität abgesprochen. Sie war dafür zu Hause sein, für, um den Kindern zu schauen. Es wurde auch eine gewisse Krankhaftigkeit, diese Hysterie, die man überall in dieser Zeit auch durch Freud etc., von der man gehört hat, die damit einhergehen, dass Frauen masturbieren, dass sie zu viel Sex wollen. Und es kam dann auch eben zu gezieltem, das noch bis heute anhält, eigentlich Beschneiden der Klitoris, also unserer Sexualorgane, aus Gründen, die heute nicht mehr, also aus heutigem Stand der Sicht, eigentlich völlig irrsinnig sind. Aber eben, das ist unsere Gesellschaft, die so denkt. Da gibt es leider noch ganz viele andere, die da noch anders denken. All das gesagt, ist ja das Schöne jetzt, dass man heutzutage ins Wikipedia gehen kann und einfach so die ganzen Genitalorgane sind eigentlich sehr schön beschrieben, auch eigentlich nach dem neuesten Stand der Dinge. Und deshalb möchte ich jetzt kurz darauf eingehen.
Es gibt grundsätzlich den Unterschied zwischen Vulva und Vagina, wobei die Vulva den äußeren sichtbaren Teil der weiblichen Genitalien beschreibt, die Vagina dann den inneren. Und ich werde jetzt erst auf den vulvären Bereich eingehen. Die Vulva besteht aus dem Mons Pubis, das ist der Schamhügel oder Schambeinhügel. Ich mag das Wort Scham wirklich nicht so sehr in Assoziation mit den Genitalien und nenne ihn auch mit meinen Patientinnen Venushügel oder Genitalhügel. Darauf folgen die Labien, die inneren und äußeren Labien, wobei hier ich ebenfalls mich sehr darauf achte, dass ich es nicht Schamlippen nenne und vor allem, dass ich sie nicht die größeren und kleineren nenne, weil, wie wir sicher auch schon gehört haben, überall zeigt sich einfach, dass diese Labien sehr, sehr unterschiedlich ausschauen können, auch die rechte unterschiedlich zur linken. Und es ist tatsächlich auch so, dass es die inneren Labien, dass das eigentlich ein Trugschluss ist, dass die immer kleiner sein sollten. Und deshalb, ich nenne sie innere und äußere Labien. Des Weiteren gibt es eben den Vaginalausgang. Und gleich oben drüber sitzt noch die Harnröhrenöffnung, also der Harnröhrenausgang. Und der ganze Bereich, den ich jetzt beschrieben habe, macht die Vulva aus. Teils sieht man noch, dass man einen Teil vom Übergang bis zum Anus dazu nimmt, aber das sind dann Details.
Und die Klitoris, das wissen vielleicht auch gewisse, wir kennen die Klitoris-Eichel, das ist meistens der sichtbare Teil. Das ist dieses kleine Knöpfchen, das eben mehr als nur ein Knöpfchen ist, sondern das ist wirklich so die Spitze des Eisberges eigentlich. Und mittlerweile wissen wir, ich habe das leider auch nicht im Medizinstudium gelernt, auch ich habe noch nachgeschaut, im Prometheus, da vom damaligen Prometheus, meinem großen Anatomie-Atlas, ist die Klitoris zwar beschrieben, aber es sind genau 2,5 Seiten und nicht nur Klitoris und auch gar nichts über genitale Erregung, ein bisschen Nerven und der Mann hat 9 Seiten. G-Punkt wurden zum Beispiel auch nicht besprochen oder erektiles Gewebe wurden nicht besprochen. Und deshalb gehe ich jetzt da weiter drauf ein. Die Klitoris ist eigentlich das Lustorgan der Frau, kann bis zu 11 cm lang sein in seiner gesamten Länge und besteht eben nicht nur aus dieser Eichel, also ist abgedeckt von einer Vorhaut. Gewisse Frauen sehen ihre Klitoris gar nicht, außer sie sind erregt wegen der Vorhaut. Diese kann man zurückschieben. Darunter findet man den Klitoriskörper, der dann übergeht in den Schaft und von dort dann in die Schenkel, die man eigentlich nicht spüren kann von außen aus, wenn man nicht sehr erregt. Dann kann man so den ersten Teil dieser zwei Schenkel spüren. Des Weiteren geht die Klitoris gegen unten, also das geht eher auf die Seite ab, diese zwei Schenkel, können auch bis zu 9 cm lang werden. Gegen unten gibt es noch zwei weitere Körper, also Schwellkörper heißen die, das sind die Vorhofbulbi. Und die umgeben ganz schön eigentlich die vaginale Öffnung. Dieses ganze Gewebe macht die Klitoris aus. Ich habe noch einen Artikel dazu, den ich euch auch abgeben werde. Und eben darin habe ich jetzt wirklich zwei schöne Abbildungen gefunden, die das auch sehr schön darstellen. Diese Klitoris, ich habe schon gesagt, das ist erektiles Gewebe. Das bedeutet, dass sie besteht aus eigentlich dem gleichen Gewebe, embryonal gesehen, wie der Penis. Was wiederum bedeutet, der Penis, das wissen wir alle, der kann erregiert sein, das heißt, Blut fließt in die Gefäße hinein, das sind ganz spezielle Gefäße, die Blut einfließen lassen, aber das Blut danach aufgrund von Klappen nicht mehr ausfließen lassen. Und beim Penis ist das so, dass das alles sehr synchronisiert abläuft, das heißt, das füllt und im Moment der Ejakulation werden diese Klappen wieder geöffnet, sodass dass es Platz hat für das Sperma und das ganze Ejakulat herauszuschießen. Das gibt einen enormen Druck. Die Frau braucht diesen Druck nicht. Aber wir haben das gleiche Gewebe, und zwar 1:1. Und das bedeutet, dass wir nicht so synchron arbeiten müssen, also unsere Blutgefäße, sondern wir können erregiert werden. Das heißt, das ganze Gewebe schwillt an aufgrund der Blutfüllung. Und kann aber auch immer wieder auf und abklingen, ohne dass das einmal eine Entladung sein muss und dann ist es fertig. Gewisse Frauen kennen das, das geht dann so in die Form von multiplen Orgasmen über. Bei der Frau hat es ebenfalls eine Ejakulation. Die kann im ganz Kleinen sein, das kann Flüssigkeit sein, die rausfließt, oder das kann dann wirklich dieses Spritzen sein. Da gibt es ein wunderschönes Buch darüber, das heißt Spritzen. Und das habe ich auch hinten angehängt. Ich finde, das eines der schönsten Bücher, das ich in der letzten Zeit gelesen habe. Geht auch um generell weibliche Sexualität, um das Wiederentdecken der weiblichen Sexualität etc. Das ist also die Klitoris und auch, wie sie sich verhält im erregierten Zustand. Also sie schwillt an und was sie dabei macht, ist, dass diese Bulbi, diese Schenkel, gerade die um die Vagina herum, die eröffnen eigentlich die Vagina dadurch. Die machen das Ganze weicher, geschmeidiger. Über die Flüssigkeit spreche ich noch. Und das bedeutet, dass wenn wir wirklich schön erregt sind, sollte es keinen Schmerz machen, wenn der Penis eindringt. Weil wir sind bereit, die Öffnung ist weiter geöffnet, alles ist schön weich und natürlich auch schön lubricated. Es hat ganz viel Flüssigkeit.
Was noch hinzukommt bei der Klitoris, das habe ich vorhin auch schon angetönt, ist eben diese Fähigkeit, sich immer wieder und relativ rasch hintereinander neu zu entladen, also wieder aufzufüllen mit Blut, die nervliche Stimulation dann kann wieder dazu führen, dass sich die Klitoris wieder erneut entlädt und dadurch eben diese multiplen Orgasmus vonstatten gehen können. Und das im Vergleich natürlich zum Penis, der nach einer Ejakulation sich eine Pause gönnen muss sozusagen. Das nennen wir dann so im Medizinischen die Refraktärzeit. Und mir ist es ganz wichtig, dass Frauen dies hören und auch wissen, dass das aufgrund des Gewebes eigentlich für alle möglich wäre und auch ein Potenzial vorhanden ist. Und dass es halt wirklich einfach Übungssache ist. Da gibt es Techniken, da geht es auch darum, im richtigen Moment zu entspannen, gerade bei der Erregung, man kann da ganz viel spielen mit dieser Erregung und dem Orgasmus. Und ich finde nicht, dass jede Frau multiple Orgasmen haben muss oder soll oder kann, sondern mehr, dass wir darum wissen, um dieses Potenzial. Genau, und wichtig auch zu wissen, dass vielleicht die Klitoris eigentlich an allen Formen des Orgasmus oder von der Orgasmen beteiligt ist. Das heißt, es gibt nicht diese ganz klare Unterteilung von klitoralem Orgasmus und vaginalem Orgasmus, sondern das ist viel mehr ein virtuoses Spiel mit ganz vielen Bereichen. Man nennt es, also ist es diese Komplexe, die da vorhanden sind, die aus erektilem Gewebe bestehen. Das ist nämlich nicht nur die Klitoris, ich gehe dann auch gleich noch darauf ein, sondern es gibt noch ganz viele andere Bereiche, die durch Stimulation dann zu einem so diesem ganzheitlichen Orgasmus führen können. Die Klitoris ist aber grundsätzlich immer daran beteiligt. Es gibt diesen ganz spezifisch kurzen klitoralen Orgasmus, wenn man zum Beispiel nur die Klitoris-Eichel stimuliert mit raschem Reiben, dann kann das sehr punktuell und lokalisiert zu einer Entladung kommen. Das kann entspannen, das kann man schnell abschalten, aber das ist eine ganz andere Form der Stimulation, als wenn da der ganze Körper mitstimuliert wird, anal, vaginal, Brüste, Nacken, was da halt so dazu kommt. Ich finde das intuitiv auch logisch, dass dann der Orgasmus halt viel ganzheitlicher ist. Ich würde aber auch nicht würde es auch nicht bewerten, dass da der eine besser ist als der andere, sondern es sind halt ganz andere Formen. Und wie schon erwähnt, eben das war jetzt die Vulva, jetzt gehen wir eher mal so in den Bereich der Vagina und dem Innenbereich unserer Genital- oder eben unserer Organe über, unserer weiblichen. Da ist zuerst mal die Vagina, die dann übergeht über den Gebärmutterhals in die Gebärmutter. Und die Vagina, ich finde Yoni auch ein sehr schöner Begriff, das kommt aus dem Sanskrit, weil Vagina heißt ja auch Scheide und Scheideschwert, das ist für mich immer so ein bisschen ein unschönes Bild. Vagina geht da besser, weil ich das nicht direkt assoziiere mit Scheide, heißt aber eigentlich Scheide heißt auf Lateinisch Vagina. Genau, wenn wir das genauer anschauen, das Gewebe, das ist eigentlich so ein länglicher Schlauch, der aufgefältelt ist, also nicht ganz glatt ist innen, auch mit den Wänden aneinander schmiegt und sehr, sehr, sehr dehnbar ist. Das ein sehr dehnbares Gewebe ist, umgeben von nur einer dünnen Muskelschicht. Und das macht ja auch Sinn, weil fortpflanzungstechnisch darf da ein ganzes Kind geboren werden oder hindurchwandern. Und das macht natürlich Sinn, dass da sehr viel dehnbares Gewebe vorhanden ist. Interessant auch ist, dass die Vagina zum Beispiel im Vergleich zur Klitoris viel weniger Nervenendigungen hat, macht ja auch wiederum Sinn, dass da weniger Schmerzen sind, wenn da ein Kind durchkommt und die Dehnung stattfindet. Sie hat aber unterschiedliche Rezeptoren natürlich, die berührungsempfindlich sind. Und im vorderen Drittel der Vagina sind das eben sehr berührungs- und reibungsempfindliche Rezeptoren. Das heißt, gerade einfach so im ganz vorderen Bereich kann es sehr angenehm sein, einfach leichte Stimulation durch den Penis, vielleicht auch eher langsam als schnelle. Und das kann das beschreiben, also ich habe das mal nachgeschaut in diesem Oh My God Yes, eine Website, die ich allen empfehle und die ich dann auch noch speziell erwähnen werde, wie da eine Frau geschwärmt hat, wie schön es ist, wenn der Penis noch ganz, ganz, ganz an der in den ersten Zentimeter der Öffnung des Vaginalausgangs oder Eingangs da stimuliert. Und weiter hinten aber, eigentlich die anderen zwei Drittel der Vagina sind vor allem druck- und dehnungsempfindlich. Und wenn wir uns jetzt überlegen, da kommt sehr viel Reibung durch dieses Rein-Raus, diese Rein-Raus-Bewegung, ist das eigentlich für die Vagina nicht so interessant. Sondern vielmehr, wenn der Partner oder das kann ja auch eine Partnerin sein mit Fingern oder mit Dildo. Wenn da stimuliert wird, ist es viel interessanter, wenn es Druck gibt, wenn es Dehnung nach außen gibt. Also viel mehr Bewegung auch im Becken vorhanden ist, als nur dieses vorne, hinten, vorne, hinten. Ich finde das sehr wichtig, weil mit diesem Wissen kann man natürlich auch mit dem Partner, der Partnerin gemeinsam mehr herausfinden, was brauche ich eigentlich wo. Genau. Ich habe jetzt vorhin gesagt, die Vagina hat nicht so viele Nervenendigungen wie eine Klitoris, aber es findet sich tatsächlich auch und weiteres erektiles Gewebe in der Vaginalwand eingebettet.
Und zwar an der vorderen Wand der Vagina, das ist der G-Punkt. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie ihn jetzt Göttinnen-Punkt nennen für G. Und ich finde das schön. Es ist eigentlich nicht ein Punkt, sondern es ist ein ganzes Gewebe. Es ist eigentlich eben erektiles Gewebe wieder, wie bereits bei der Klitoris erwähnt, also das ganze klitorale Gewebe und auch dieses uretrale, also um die Harnröhren gelegene Gewebe, die einerseits, das einerseits sich eben auch bei erregiertem Zustand schön anschwillt und dann auch sehr gut ertastet werden kann. Und dieses Gewebe schützt eigentlich die Harnröhre, erstens während der Penetration, zweitens schützt sie dadurch, dass wenn es anschwillt, schließt es natürlich die Harnröhre. Das heißt, Erreger können weniger gut hineinkommen, also Bakterien etc., wir sprechen da von Harnwegsinfekt etc. Es ist also ein Schutz, hat eine Schutzfunktion, plus es hat in der Harnröhre drin, gleich beim Ausgang, und da kommen wir jetzt dazu, man nennt nämlich dieses ganze Gewebe plus vor allem die Drüsen, das sind die Skene-Drüsen oder Paraurethral-Drüsen, also neben der Harnröhre gelegene Drüsen, das nennt man die weibliche Prostata. Und das ist wiederum dasselbe embryonale Gewebe wie das der männlichen Prostata. Und man hat auch nachgewiesen, dass es die gleichen Enzyme drin hat. Und genauso wie da bei der Prostata, die das ihre Flüssigkeit auslässt und mitgibt in das Ejakulat, haben Frauen ebenfalls dieses Ejakulat, das eben dann fließend kommt oder spritzen kommt. Und dieses Gewebe macht auch, dass das herauskommt. Also dieses erektile Gewebe hilft eigentlich da, den Drüsen sich zu entleeren. Und es gibt da diese zwei Hauptdrüsenausgänge gleich neben der Eröffnung und dann innen dran in der Harnröhre ebenfalls viele kleine Eröffnungen nochmal von den Drüsen. Also da kann eine ganze Menge rauskommen. Das gehört ebenfalls zu diesem ganzen Cluster von Erregungsorganen der Frau. Und das letzte Gewebe noch, das war die vordere Vaginalwand oder der hinteren Vaginalwand, auch relativ nahe bei der Öffnung, gibt es nochmals erektiles Gewebe. Und das ist, sagt man eigentlich, ist dazu da, das kann man auch stimulieren, das kann auch, deshalb können Frauen auch Analsex, nicht nur deshalb, aber auch genießen, wegen diesem Gewebe. Und das schützt auch wieder den Rektum, also den Ausgang des Darmes und hat aber auch eben diesen Lustgewinn. So. Das war mal der eine Teil. Es gibt auch noch den A-Punkt, den kann man in Wikipedia suchen. Da ist noch ein bisschen umstritten. Das war ein malaysischer Gynäkologe, der ist bei dem Gebärmutterhals, der ja in die Vagina hineinragt, beim Übergang zur Vorderwand. Und anscheinend, wenn der stimuliert wird, das wäre dann so die Doggy-Style-Methode, wenn man das Becken anhebt, kann der gut stimuliert werden. Und fördert auch die Flüssigkeitsproduktion in der Scheide und hilft der Frau auch zu Orgasmen etc. Und dann, neben all dem, gibt es natürlich noch viele andere Stimulationspunkte bei der Frau. Also was für mich wichtig ist, ist auch noch zu sagen, die Innervation, also die Nerven, die das Ganze innervieren, das sind zum Beispiel nur schon bei der Eichel, der Klitoris, sind es 8000 Nervenendigungen. Im Vergleich dazu beim Penis der Eichel, das sind 4000 Nervenendigungen auf viel größerem Raum. Das heißt, wir Frauen, wir haben ein Organ, das nur für die Lust da ist. Macht nicht viel anderes. Natürlich kann man es gibt Studien, die zeigen, Reproduktion funktioniert besser, wenn man in der Lust penetriert wird, wenn der Samen in der Lust kommt, da stülpt sich auch die Gebärmutter besser auf. Es ist alles dann viel vorbereiteter für eine Befruchtung. Aber man kann natürlich auch ohne Orgasmus befruchtet werden, das wissen wir. Aber ich finde das sehr schön zu wissen. Ich finde auch nicht, man muss immer sagen, und der Mann hat das und wir sind so, sondern wir Frauen, wir können Orgasmen haben, wir können multiple Orgasmen haben. Wir haben alle Nervenendigungen, wir haben alle die Tools, aber genauso wie alles andere, wenn es nicht gebraucht wird, schläft es ein. Es gibt keine wirklichen Verbindungen zum Gehirn oder vielleicht sogar negative, weil Penetration damit mit Schmerzen verbunden ist, etc. Also da gibt es viele Prozesse, die man anfeuern kann und darauf werden wir später noch kommen.
Jetzt hat Romina eingangs gesagt, dass die Orgasmusquote bei Frauen deutlich niedriger ist als bei Männern. Und du hast es schon ein bisschen angetönt. Man muss das praktizieren, das ist trainieren. Welche historisch-gesellschaftlichen, aber auch individuellen Prägungen sind dafür verantwortlich?
Ja, das sind große Fragen. Vielleicht gehe ich zu Beginn noch ganz kurz darauf ein. Ich werde da nicht so detailliert dafür darauf eingehen, was ein Orgasmus ist, dass wir das noch schnell klären. Es gibt eigentlich eine Unterscheidung zwischen einer orgiastischen Entladung und dem Orgasmus. Ich habe das so gelernt aus dem Sexo-Corporeal und finde das eigentlich sehr sinnvoll, also aus meiner Sexualtherapie-Ausbildung. Und zwar ist die orgiastische Entladung ein rein körperlicher Vorgang mit Entladung im Genitalbereich und der Klitoris. Dabei kommt es eben zu einer Anschwellung der Klitoris und zu rhythmischen Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur und teilweise auch der Bauchmuskulatur. Es geht einher mit dem uns angeborenen Erregungsreflex. Den kennen wir alle. Eben das ist, wenn wir spüren, es vielleicht ein bisschen schwitzen, der Atem geht ein bisschen schneller, das ist der Tonus, also die Spannung unseres Körpers geht etwas hoch. Das Becken stellt sich nach vorne, also kippt nach vorne. Das sind alles so Bereiche, es gibt noch ganz viele, also so ein bisschen mehr schwitzen. Also das, da geschieht etwas im Körper und das ist alles körperlich. Meist benötigt es hierzu klitorale Stimulation und gerade in der Masturbation, aber auch in der Stimulation der Klitoris, kann das sehr schnell gehen. Also es gibt auch Frauen mit einem Vibrator, kann das 30 Sekunden bis 2 Minuten und dann sind sie gekommen. Das hat meistens nicht so dieses emotionale Loslassen, bringt das nicht so mit sich, sondern ist mehr wirklich Entspannung oder kurze Aufregung oder einfach, genau, kann mit Fantasien oder Pornos noch verschnellert werden, der Prozess. Also das ist wirklich ganz individuell, was da läuft. Diese orgiastische Entladung kann nun aber auch einhergehen in Kombination mit einer emotionalen Entladung, also mit einer Entladung, die zum Beispiel auch über längere Zeit anhält, diese Erregung und dann eigentlich in einem Orgasmus sich entleert, emotional, energetisch, körperlich. Und das bedeutet meistens dann auch, dass der ganze Körper sich damit eingestellt ist. Es ist dann, wenn die Frauen beschreiben von sphärischen Erlebnissen, von eben diesen noch lange andauernden Kontraktionen, das ist dann, wenn auch die Gebärmutter so richtig schön sich aufgehoben hat. Die Gebärmutter ist angemacht an zwei Ligamenten, die auch Muskulatur sind. Die gehen dann über unser Schambein oder die Symphyse nach vorne und ziehen in die Klitoris hinein. Und das heißt, wenn die Klitoris erregt ist, zieht sich diese Muskulatur zusammen und hebt die Gebärmutter an und kontrahiert dann auch. Und das ist auch wieder ein sehr, sehr angenehmes Gefühl im Idealfall. Und also einfach dieses Öffnen, diese Breite, diese Ganzkörperentladung, das ist das, was viele vielleicht nicht immer haben. Orgiastische Entladungen kann eher schnell gehen, aber dieses orgasmische Gefühl, ja, also es gibt wunderschöne Beschreibungen von Frauen, was sie da alles fühlen. Ich finde das, oder eben dann auch ins multiple Orgasmus hineingehend, das ist der zweite Aspekt. Jetzt, ihr habt grundsätzlich vom Orgasmus, von der Orgasmusquote oder diesem Orgasmus-Gap gesprochen. Das ist tatsächlich etwas Interessantes, was aber auch wiederum sehr viel Sinn macht. Ich habe ja angehend zu Beginn schon erzählt, ein bisschen so diese ganze Unterdrückung der Frau, der Sexualität der Frau. Auf allen Ebenen wurde die Frau politisch, gesellschaftlich, körperlich unterdrückt. Subtil zum Teil und zum Teil sehr offen und aggressiv. Eben, da gibt es schöne Abhandlungen dazu. Ich habe auch gewisse Dinge noch in den Links getan. Es gibt ein ganz schönes Buch von Liv Strömquist, einer Schwedin, die einen Comic daraus gemacht hat, Der Ursprung der Welt. Finde ich wirklich, also sie hat es nur so pointiert, die wichtigsten Meilensteine, negativen Meilensteine beschrieben, auf sehr humorvolle und traurige Art und Weise. Also die schafft das super, diesen Spagat zu machen, warum wir heute dort sind, wo wir sind. Und dieser Orgasmus-Gap nun, es ist eben dieser statistische Unterschied zwischen Orgasmus bei Sexualkontakt mit in der Se- oder einfach in, bei Sexualkontakt. und dass da Männer viel, viel, viel häufiger kommen, wenn nicht fast jedes Mal. Gesunde Männer eben, es gibt dann noch das Pathologische, die wo eben Erkrankungen sind. Und Frauen eher nicht. Ich habe dann eine Statistik schnell rausgesucht. Da zeigt einfach, 95% der Frauen kommen beim Masturbieren. 64%, wenn sie das erste Mal Sex mit anderen Frauen haben. Ah, nein, das war aus dem Gyncast, habe ich das. Ich habe das da rausgenommen. Das ist ein anderer Podcast und die haben da auch darüber gesprochen. Aber nur 7% beim ersten Mal kommen Frauen mit einem Mann. 7%. Wenn wir jetzt das so überlegen, 20% heißt es noch, der Frauen in heterosexuellen Beziehungen sind noch nie gekommen. Hier ausgenommen sind natürlich diese tantrischen Bewegungen, wo man den Orgasmus nicht nach außen lebt, sondern nach innen. Aber davon müssen wir jetzt nicht ausgehen. Oder Transmänner natürlich. Aber das lassen wir mal auf der Seite. Wir sprechen hier einfach von Frauen, von Menschen, die sich als Frau fühlen und auch die biologischen Assets haben, eine Frau, also Gebärmutter und Vagina und Vulva. Genau. Und ich denke, ja, da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Komponenten. Und für mich so die grundlegendsten sind, wie gut kennt sich eine Frau selber? Wie wohl fühlt sie sich in ihrem Körper? Wie gut kann sie sich selber berühren? Kommt sie selber zu einem Orgasmus und auf verschiedene Arten und Weisen? Oder hat sie nur ein Muster? Nicht nur, ich will das nicht werten, sondern das sind gelernte Dinge, die, genau, das viel wissen wir auch gar nicht. Also dieser Lernprozess bei uns Menschen über Sexualität ist meistens unbewusst und gar nicht so bewusst findet er statt. Er findet statt, aber kann eben sowohl positive wie auch negative Feedbacks geben. Also es sind mal diese Aspekte, der vielleicht, wenn ich einfach von mir ausgehe, ich finde das immer ein bisschen einfacher, mag ich mich in meinem Körper? Weiß ich, wie ich aussehe im Genitalbereich? Finde ich mich schön? Finde ich es auch schön, wenn jemand anders das sieht? Also zeige ich mich mit Stolz oder mit Scham? Habe ich immer Angst, dass ich schlecht rieche? Oder vertraue ich darauf, dass mein Partner mir schon sagt, heute müsst ihr vielleicht noch schnell waschen? Ich sage das meinem Partner und erwarte eigentlich, dass er mir das auch sagt. Ich habe aber auch erlebt, dass ich dann beim ersten Mal zutiefst geschockt war und betrübt und alles Mögliche, und mir dann sagen musste, was ist denn das für eine, eigentlich, also es geht ja irgendwie wie nicht. Also manchmal hat man halt geschwitzt und man hat halt synthetische Unterhosen zum Teil. Und ich denke, das sind ganz wichtige Aspekte, diese tiefe Verunsicherung und auch all diese Dinge, die damit reinkommen, gerade von Frauen viel mehr als von Männern, das denke ich, dass wir das angehen müssen zu Beginn. Wenn wir eben, das sind diese Fragen, die man sich stellen muss. Dann eben, wie gut kenne ich mich? Das kommt natürlich auch von klein auf. Es ist einfach anatomisch schon gegeben. Männer haben ihren Penis schon seit frühestens in der Hand. Also den sieht man, der ist da, der erregt sich, es ist lustig. Auch gesellschaftlich ist ein gewisser Stolz. Er spielt jetzt mit dem Penis. Und ich weiß es nicht individuell, aber ich würde jetzt wetten, dass nach wie vor, wenn sich ein Mädchen berührt, dass das immer noch mit etwas mehr Vorbehalten einhergeht. Kleinkinder, beide Geschlechter, die haben eigentlich schon sehr früh das Gespür, was sie erregt und was nicht. Das ist dann dieser Erregungsreflex. Das hat noch nichts mit Sexualität zu tun, aber mit Selbstfürsorge. Und Mädchen zum Beispiel, so der primäre Reflex ist, die Beine zusammendrücken, gerade wenn sie Windeln anhaben, und so gegen den Boden drücken, also Druck und Pressen. Und das kann auch so ein bisschen Stimulation und eben ein Füllen der Klitoris kann mit dem einhergehen und kann sich sehr wohl anfühlen. Das ist also eigentlich etwas, was sehr schön ist. Und wir haben dann ein Video, haben wir mal geschaut, wo die Mutter und der Vater total besorgt waren und man hat das Mädchen für Epilepsie und alles abgeklärt und am Schluss zeigte sich eigentlich einfach, das Mädchen stimuliert sich selber. Und im ganz kleinen Alter, also die war einjährig, so konnte noch nicht mal laufen. Und denen wurde dann gesagt, hey, das ist normal, das ist sogar ein gutes Zeichen. Das wird auch nicht immer so bleiben, also da die Ängste auch. Aber von dem wissen wir eigentlich nicht viel. Und es eben nur schon die Benennung Vulva, das ist eine Vulva oder wie benennt man, wie zeigt man den Kindern, was das ist? Oder ist es nur ein da unten? Also das sind so Aspekte, die ich denke, die beginnen früh. Und wenn man dann noch eben gerade in religiösen, ich sehe das auch immer wieder in unseren Kursen, wenn man dann noch religiös geprägt ist, wo die Scham noch eine sehr große Rolle spielt, die Sexualität als etwas Negatives gesehen wird, ja, da kann man nur eins und eins zusammenrechnen, warum wir Frauen nicht selbstbewusst dastehen und finden, ich bin großartig, auch wenn meine kleinen Lippen größer sind, Labien als die äußeren etc. Und hier gibt es natürlich den Aspekt der Pornoindustrie, die ich auf keine Art und Weise verteufeln will. Es ist eine der größten Filmindustrien der Welt und ist offensichtlich ein Bedürfnis der Menschheit. Das Problem ist, dass es sehr heteronormativ ist und auch sehr immer aus dem Male Gaze herausgefilmt wird. Also vor allem all das Zugängliche für so auf Pornhub etc. Es geht meistens einher mit einem, wenn die Frau Glück hat, wird sie noch ein bisschen berührt vorher, aber danach geht es zum Blowjob, danach geht es zur Penetration und die Penetration ist auch meistens mit sehr viel Spannung, sehr viel Druck. Also das ist eigentlich auch eine Penetration eines jungen Mannes, der sehr viel Kraft hat. Können auch nicht alle Männer gleich mithalten. Und vor allem eine Penetration, die für die Frau selten wirklich gut ist, außer sie wurde zuvor wirklich sehr, sehr, sehr gut stimuliert oder hat sich selber stimuliert. Das gesagt, es gibt Frauen, die lieben das zu gewissen Zeitpunkten, aber es gibt immer, was eben, da gibt es Unterschiede, aber grundsätzlich, es ist immer dieses Gleiche. Am Schluss noch der Cumshot ins Gesicht am liebsten. Und das ist so ein Aspekt, das sind, ja, also ich bin gelangweilt, wenn ich das schaue. Ich finde, ich bräuchte wie mehr Aufregung. Und neben dem ist es das, was wir lernen, wie ist Sex. Und vor allem auch junge Menschen lernen, das ist Sex, Männer wie Frauen. Das finde ich das Problematische dran. Und eigentlich nicht per se, es ist ja eine visualisierte Fantasie, das Ganze. Das ist auch schön. Und ich denke, da müssen wir als Frauen und auch als Männer sehr aufpassen, wie wir das schauen und was wir suchen. Ich finde diesbezüglich nur kurz, ich finde bezahlt für gute Pornos, die für Frauen sind oder die sinnlich sind oder irgendwas, was besser als einfach auf Pornhub irgendwelche Ausschnitte zu schauen. Ja, das sind so diese Aspekte, die dazu führen können, plus eben für Sexualität ist sehr häufig mit Penetration verbunden und es gibt ja dieses Vorspiel und diese Gedanken, dass Frauen lange Zeit brauchen, bis sie erregt sind etc. Und ich denke, das alles kommt einher mit der Tatsache, dass Penetration, wenn wir das wirklich überleben, das ist ein Aufnehmen oder ein Willkommen heißen von einem Fremdkörper eigentlich. Und unser Körper ist so gemacht, dass das am besten ist, wenn man entspannt ist, wenn man weiß, sich sicher fühlt, wenn man wirklich an den richtigen Orten auf die richtige Art und Weise stimuliert wurde. Man war meist der Partner, die Partnerin oder man selbst ist voll für sich da, man wird nicht gestört. Also die mögen, wenn sie öffentlich sind, aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau, also es benötigt sehr viele schöne Aspekte, finde ich, für eine gesunde Sexualität oder für eine gesunde auch Penetration, schmerzfreie Penetration. Für den Mann, das ist vielleicht auch der Unterschied oder ein Unterschied, ist das etwas anders. Nicht für alle, viele sind auch sensibel und können nicht einfach so, also sie sind 23, einen erregierten Penis haben. Aber wir haben dieses Bild, dass es so sein muss. Erstens, der Mann ist immer erregt. Wenn der Mann mal keine Lust hat, sind wir auch zutiefst verunsichert. Und zweitens, wir brauchen lange. Und wenn der Mann gekommen ist, ist es meistens zu Ende. Das heißt, wie kann man multiple Orgasmen üben, wenn der Mann, wenn er fertig ist und es manchmal relativ schnell geht, wenn wir dann auch aufhören und nicht einfordern, hey, ich könnte eigentlich noch ein bisschen, vielleicht nicht mehr penetrativ, vielleicht mit dem Finger. Also gibt es ganz viele Aspekte, die eigentlich den Fokus auf den Orgasmus des Mannes legen. Wenn der Mann nicht kommt, also das kenne ich von mir und ich weiß das alles theoretisch, aber ich war lange Zeit verunsichert, wenn mein Partner nicht gekommen ist. Also es war mir fast wichtiger als mein eigener Orgasmus, weil ich kenne ja, dass ich nicht immer kommen kann. Und das finde ich so Aspekte, die, ja, da muss man hinschauen, weil das sind die kulturhistorischen, die uns geprägt haben, das Politische, das Gesellschaftliche, das ist alles damit drin. Und ich denke, dass wir uns sagen dürfen, hey, ich will selbstbestimmten Sex, ich will guten Sex, ich will auch zum Orgasmus kommen. Ich muss das nicht vom Mann erwarten, sondern ich muss zuerst herausfinden, was ich will. Oder wir erarbeiten uns das gemeinsam und dann in diesen Prozess eintauchen. Ich denke, das ist ganz wichtig.
Was kann die Frau nebst dem, was du jetzt gesagt hast, noch unternehmen, ihr Sexualleben zu verbessern?
Ja, ich glaube, ich wiederhole mich da immer wieder, aber ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Sexualität ist Übungssache. Und zwar ist es wirklich ein Lernprozess, der von klein auf beginnt. Und es gibt im Chinesischen, ich habe das aus dem Spritzen, aus diesem Buch, die haben das so schön beschrieben im Chinesischen, in diesen alten Schriften. Sie sagen, nur Essen und Schlafen muss nicht geübt werden. Und alles andere, was wir machen im Leben, müssen wir üben. Und so auch die Sexualität. Und dort wird auch darauf eingegangen, dass wenn es eben eine Sexualität ist, die dir Schmerzen macht, wenn du Sex hattest, den Orgasmus hattest und dich danach irgendwie nicht ganz gut fühlst, dann hat es irgendwo in diesem ganzen Bereich, wenn du dich nicht energiegeladen fühlst, gibt es etwas, irgendwo ein Muster, das dazu führt und das dir dann eher Energie raubt. Noch einen schönen Anteil vom Ganzen finde ich, dass eigentlich bei diese alten Schriften, egal in welchen Ländern, sagen alle, der Mann, also vor allem das Taoistische sagt, dass der Mann sollte eigentlich nicht kommen, sollte lernen, sein Ejakulat bei sich zu haben, außer er will eine Schwangerschaft oder will sich fortpflanzen. Das heißt, der Mann müsste daran üben und die Frau kann so viel kommen, wie sie will, weil ihre Lebensenergie, diese Lebenssäfte, die sind auch nährend für den Mann. Also da wurde auch sehr darauf eingegangen, wie man die Frau ganz spezifisch, Schritt für Schritt erregt. Ich finde das wunderschön. Ich werde mir das Buch auch noch kaufen, diese Übersetzung. Genau. Und das gesagt, ich glaube, es braucht zuerst mal ein Umdenken. Nämlich, hey, ich habe dieses wunderbare Organ. Ich bin ausgestattet mit so vielen Aspekten, die mich zur Wohllust kommen lassen. Okay, ich kenne nicht alle, aber wie lerne ich die jetzt kennen? Und das eine ist natürlich das Kognitive, also das Wissen darüber. Mir hat das geholfen. Ich habe ein ganz schönes Buch von Sherry Winston. Ich finde, das war das Beste, was ich gelesen habe über Anatomie und Lustgewinnung etc. von einer Amerikanerin. Das habe ich auch angefügt in der Liste. Ich habe das damals gelesen, auch irgendwann in meinen 20ern, und habe zum ersten Mal eben von der Klitoris erfahren. Und Sherry Winston macht das ganz gut. Sie gibt dann immer auch Anleitungen und Übungen. Und dann legt man sich hin und ertastet das Ganze mal, einfach ohne Erregung. Und versucht dann immer einen Schritt weiter zu gehen in der Erregung und dann wieder zu tasten und vor allem auch zu schauen mit dem Spiegel und dort auch immer wieder darauf zu achten, okay, manchmal habe ich mich wie zu viel, zu weiblich gefühlt oder es war wie zu viel für mich, das anzuschauen. Und das ist auch etwas, also warum? Woher kommt ein zu viel? Weil ich schaue mich, mein Gesicht schaue ich jeden Tag an, mein Körper sonst kann ich, mein Knie kann ich stundenlang anschauen, aber Vulva ist irgendwann dann vielleicht ein bisschen zu viel. Ich denke, dass wir erstens mal wissen, mit was wir es zu tun haben, da unten. Und zweitens, wie stehen wir zu dem Ganzen? Also wie stehen wir zu unserem Körper, zu unseren Genitalen? Und dann kommt natürlich auch der Aspekt mit dem Partner. Das sind dann ganz große Gebiete. Da gibt es nicht eine richtige Antwort, sondern da geht es darum herauszufinden, wo liegt das Problem. Vielleicht ist es ein noch überdecktes Problem, das noch etwas anderes weiter unten. Meistens sind ja zwei im Raum, die vielleicht auch anders funktionieren sexuell. Die anderen Arten haben sich zu erregen und das manchmal nicht immer kombinierbar ist miteinander. Und das muss man dann eben lernen oder darf man dann lernen. Genau. Das Ganze klingt ein bisschen weniger romantisch als dieser Anfang, wenn man sich kennenlernt und eh das meiste gut ist und nur schon rein die Aufregung genügt, dass man großartigen Sex hat. Und mit einem Partner neuen Sex zu haben, kann auch anstrengend sein. Also ich war auch zwischendurch frustriert, aber ich glaube, wenn man da durchgeht und das nicht als negatives, sondern einfach als natürliches Vorkommnis anschaut, dann kann man schon sehr viel Positives eigentlich daraus gewinnen und auch weitergehen.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, eben auch die eigene Einstellung zu sich selbst, wie wichtig das ist, wie gut kennt man sich, wie wohl fühlt man sich, wie gern berührt man sich, schaut sich an etc. Was mich noch interessieren würde, wie kann man das jetzt ganz konkret in die Praxis umsetzen? Also wie kann man seinen Körper auch wirklich besser kennenlernen, ertasten, wenn jetzt das jemand noch nicht so gemacht hat? Was empfiehlst du da oder was sind gute Herangehensweisen?
Ja, ich denke, was ich sehr, sehr kraftvoll finde, ist eben, also ich hab am Ende noch ein Übungsset, einen Übungsblock. Da sind drei Übungen drin. Und das eine geht wirklich darum, also zuerst mal sich, das ist jetzt nicht in den Übungen, aber sich eben diese Fragen stellen. Einfach mal kognitiv. Kann ich eigentlich meine Vulva zeichnen? Oder eine Vulva? Weiß ich, ob meine Innenlabien größer sind als die äußeren? Weiß ich, wo die Harnröhre rauskommt? Es gab dann eine interessante Studie gezeigt, dass es gewisse nicht mal, also dass weniger als 50% die drei Öffnungen der Frau richtig benennen konnten, also Harnröhre, Vagina, Anus. Was ich eine spannende Frage finde, das habe ich aus einem anderen Podcast. Könntest du deine Vulva erkennen unter anderen Vulven, wenn du da nur das Foto siehst? Und ich denke jetzt mal schon, aber ich bin dann trotzdem nochmal nach Hause und habe es nochmal angeschaut, so zum Üben zuvor, aber ich habe natürlich, es gibt natürlich leider nicht so viel, dass man die verschiedenen Bilder hat, aber ich finde das sehr gute Fragen. Und eine Übung, die ich sehr eben kraftvoll finde, ist die Spiegelübung. Und das kann primär einfach mal mit dem ganzen Körper sein. Man kann mit den Kleidern dastehen und sich einfach mal so betrachten. Oder ich find's intensiver, wenn man nackt vor dem Spiegel steht, am besten in einer ruhigen Atmosphäre, wohlwollend sich dann im Spiegel betrachten. Und mal zu schauen, wo finde ich Punkte, die ich mag an meinem Körper. Und auch zu beobachten, wo kommen negative Gedanken auf. Und was sind das für Gedanken? Sind das spezifisch auf einzelne Körperteile? Sind das, oh, jetzt habe ich wieder? Oder ja, und wie gut kennst du diese Gedanken auch? Das finde ich auch immer wichtig. Also sind das Gedanken, die jeden Tag kommen? Übst du das, die schlechten, negativen Gedanken über dich? Und dann sich vielleicht zu fragen, kann ich das auch anders sagen? Kann ich das wohlwollender sagen? Gibt es Gründe, weshalb ich so aussehe? Und warum muss ich irgendwie anders aussehen? Das ist die gesellschaftliche Prägung. Das sind die Bilder, die wir sehen, überall in Werbungen, in Filmen, die uns ganz klar aufzeigen, wie man auszuschauen hat, als Frau wie als Mann. Also es ist eigentlich absurd, dass da die Individualität lange Zeit überhaupt nicht hochgehalten wurde. Jetzt kommt es ein bisschen, aber ist immer noch sehr, sehr mager. Also Werbung ist Werbung. Wir wüssten genau, wie wir auszusehen hätten, damit wir in ein Werbebild könnten. Aber ob das Ziel ist von uns allen, ist die andere Frage. Und dann, was ich noch schön fand, das kommt jetzt aus meinem Aspekt, aus meiner Geschichte raus, ist, mich immer zu fragen, hat mir das schon jemand vorgehalten? Also hat mir schon jemand tatsächlich gesagt, das und das ist nicht schön an dir? Und wenn, dann muss ich mich eher fragen, war das kritisch, war das negativ geprägt? Weil dann müsstest du dich auch fragen, bist du mit einem Partner, der dir wirklich gut tut? Oder war das Wohlwollen, vielleicht zu sagen, hey, jetzt hast du, vielleicht müsstest du wieder mal oder so. Aber meistens sind die Gedanken bei uns selbst. Wir sind die größten Kritikerinnen unseres Körpers, unserer Tätigkeiten. Und wir denken dann und sehen dann auch ganz klar, wie andere Menschen, wenn die irgendwie reagieren, gehen wir meistens auf den Worst-Case-Grund, weshalb sie so reagieren. Wenn ein Mann nicht Lust hat, ist es meistens, weil wir nicht hübsch genug sind, weil wir vielleicht riechen, weil wir irgendwas gar nicht gut ist bei uns. Männer haben da irgendwie ein cooleres System. Die gehen einfach mal davon aus, dass das der andere schuld ist. Genau. Das ist mal das eine, eben das Üben, sich anzuschauen und zu beobachten, was passiert. Das Gleiche kann man machen mit dem Genitalbereich, also mit wirklich so ein wohlwollender Blick. Mal zu schauen, kann ich das abzeichnen? Und was würde meine Vulva oder Vagina zu mir sagen? Was wünschten sie sich vielleicht? Das sind so dieses In-Kommunikation gehen mit dem Körper. Das muss man nicht immer. Und das ist, also ich finde das eigentlich auch, als ich das zum ersten Mal so mir gedacht habe, fand ich das ein bisschen komisch. Aber es braucht eine Offenheit dafür, wirklich mal darauf einzugehen. Und im nächsten Schritt ist dann, wie fühlt sich das eigentlich an? Viele Frauen wissen das schon, wenn sie masturbieren etc. Aber einfach so das Gefühl auch Innenwand, gerade wenn man Schmerzen hat zwischendurch, Wie fühle ich mich an? Was kann ich machen, was nicht? Und das muss gar nicht sinnlich sein oder sexuell, sondern einfach mal anfassen, anfühlen. Genauso wie wenn ich meine Hand berühre und einfach mal fühle, was spürt meine Innenfläche der Hand, was spüren meine Finger. Genau dasselbe kann man auch mit Vulva und Vagina machen. Einfach mal schauen, was ist eigentlich da. Gibt es Punkte, die ich schöner finde und weniger schön? Das ist mal das eine, dieses Kennenlernen. Und auch hier, es gibt so schöne Lehrbeispiele. Es gibt dieses Oh My God Yes, das ist eine Website, die Tausende von Frauen befragt hat und auch ganz, ganz schöne Filme gemacht haben, wo Frauen zeigen, wie sie sich aktiv stimulieren. Da bezahlt man etwas dafür, aber das finde ich auch eine ganz, ganz, ganz gute Website, um einfach sich da mal reinzugeben. Was sagen andere Frauen dazu? Wie machen es andere Frauen? Weil ich weiß nicht, mit wie vielen Freundinnen, Müttern, Tanten ihr schon darüber gesprochen habt, wie sie sich selbst befriedigen oder welche Stellungen sie mögen etc.
Wir sind jetzt bisher vor allem auf Aspekte eingegangen, die die Frau selber beeinflussen kann und die die Frau selber betreffen. Wie sieht es aus, du persönlich, wo wünschst du dir auf gesellschaftlicher, politischer, kultureller Ebene noch Veränderung in Bezug auf das Thema weibliche Sexualität oder Sexualität generell?
Es ist wirklich schön, wie es kommt, aber es ist wirklich so dieses Aufklärung. Einfach so die Grundaspekte, das Basiswissen über unseren Körper als Frauen. Ich finde, auch Männer können noch viel lernen. Also ich wünsche mir das immer für beide, aber grundsätzlich haben wir da Aufholbedarf. Und ich denke gerade, dass in allen Anatomiebüchern, dass alle neue Auflagen verpflichtet sind dazu. Und es gibt mittlerweile auch so Vorstöße, aber dass da wirklich korrekte Abbildungen drin sind, dass die auch gelehrt werden, sowohl auf ganz individueller Ebene in Schulen, also öffentlicher Ebene, wie auch dann im medizinischen. Also eben, ich habe die Klitoris selber entdeckt, ich habe die nicht im Medizinstudium oder im Biologiestudium, das ja vorangegangen ist, entdeckt. Oder das wurde mir nicht beigebracht. Aber eben eine Stunde über Penis, das über unsere Erregung etc. und Samen und so weiter. Das ist einer meiner Grundwünsche, dass eine öffentliche Aufklärung auch stattfindet, auch eine sexuelle Aufklärung und dort auch ganz klar, also viele Eltern, und das ist auch in Amerika ein Riesendiskurs, viele Eltern haben Angst, dass wenn man über Sex spricht, die Kinder dann Sex haben. Und ganz, ganz viele Studien zeigen, dass es genau das Gegenteil ist, dass es viel mehr unerwünschte Schwangerschaften im Teenageralter gibt etc., wenn eben nicht darüber gesprochen wird, dass es mehr zu frühen Sex, Vergewaltigung etc., dass es dazu kommt. Ich sehe das auch, als ich in Interlaken gearbeitet habe mit den Touristinnen aus Saudi-Arabien, aus Ländern, wo eigentlich ein großes Tabu herrscht über Sexualität, wo man vielleicht einmal eine voreheliche kurze Beratung hat, aber eigentlich sonst nicht groß mit Sexualität in Kontakt kommt, vor allem nicht öffentlich. Und wir dann Verletzungen gesehen habe bei diesen Frauen, die einfach davon herführten, dass der Mann nicht wusste, was er tat, dass sie nicht wusste, was sie tat. Wenn sie stoppen wollte, meistens kommen die zum Honeymoon hierhin auch. Also das zeigt sich einfach, wenn man keine Ahnung hat, was man macht, kommt es eher zu Verletzungen. Und gerade bei Kleinkindern, ich habe da auch mal irgendwann einen Podcast gehört, der auch darum ging, ja, was ist denn, wenn man das jetzt in einem Buch so erzählt, wie das mit Mädchen und Jungen geht, also mit Mann und Frau geht, die Penetration, und dann kommt das Kleinkind zu dir und sagt, ja, und morgen übe ich mit dem Stefan, wie das geht. Und dass man vor diesen Fragen dann keine Angst hat, sondern ihnen dann ganz klar erklärt, hey, das ist für Erwachsene. Deine Vagina ist noch nicht ausgereift dafür. Auch der Penis vom Stefan, ich weiß schon die Namen nicht mehr, nicht. Und dass es dann eher schmerzhaft sein könnte. Und dass man das ganz gut anschauen, berühren, eben diese Spiele, das ist in Ordnung. Und dass aber auch ganz gut darauf geachtet wird. Und wenn du Schmerzen hast, wenn etwas wehtut, sofort aufhören. Genauso wie alles andere, was wir machen. Einfach eine gesunde Aufklärung. Und das bringt viel mehr, als wenn... Also ich denke nicht, dass die Kinder, auch wenn sie das dann sehen, also ich habe das ja auch alles gesehen, gewisse laufen bei ihren Eltern rein, also wir kriegen schon sehr, sehr, sehr viel und sehr früh mit. Aber wenn da ein Diskurs stattfindet und das angeschaut werden darf, ist einfach auch eine Normalität dabei und nicht so ein Tabu, dass man dann irgendwie versucht und ja, wenn es ganz schlecht geht, Dinge macht, die man wirklich nicht will und die dann wirklich auch traumatisierend sein können. Genau. Und das Schöne daran ist ja, wenn man weiß, was man will, und wenn man weiß, oh, das tut noch weh, und man kann dann nach Hause und das erzählen oder mit Freundinnen darüber sprechen, dann kann man daraus lernen, im Positiven. Dieses auf sich Acht geben lernen und darüber sprechen können, finde ich sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Eben, wir waren jetzt auch, ich habe gerade diesen einen Kurs besucht, wo ich assistieren durfte oder einfach mit dabei sein durfte. Und da hatte es eine Frau über 60, die nicht ganz sicher war, was jetzt Vulva und Vagina war. Und das ist ja nicht erstaunlich, das wissen wir ja, dass es so ist, aber es ist trotzdem, finde ich, noch beeindruckend. Also wenn du es nicht benennen kannst, wenn du es nicht kennst, wie kannst du es dann lieben? Oder wie kannst du es wirklich nutzen zu seinem besten Selbst? Und wie kannst du es dann schützen? Also das sind so diese Aspekte. Die ich ganz wichtig finde.
Wir kommen langsam zum Schluss, Katja, und uns ist es immer wichtig, auch einfach einige konkreten Tipps mit auf den Weg zu gehen. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt Zuhörerinnen, die ja ihrer Sexualität vielleicht bisher im Leben nicht den Stellenwert gegeben haben, den sie ihr gern gegeben hätten, oder vielleicht auch einfach mit der Art oder der Häufigkeit, der Qualität nicht ganz so happy sind. Und gerne da etwas in Anführungs- und Schlusszeichen investieren würden. Was empfiehlst du, was könnte eine Frau ganz leicht, womit könnte sie ganz leicht anfangen?
Ich habe 1, 2 Top-Bücher, also die ich wirklich empfehle. Ich habe auch 2, 3 Filme. Da kann man sich ein bisschen aussuchen. Man muss ja wie fragen, was ist denn mein Ziel? Mal zuerst fokussieren als Person. Als Frau, was ist mein Hauptanliegen? So ein bisschen herauskristallisieren, was möchte ich primär? Und dann von dort ausgehen und sich die Informationen holen. Und eben da versuche ich, möglichst viel zusammenzubringen. Und das Zweite ist dann wirklich auch darüber sprechen, auch mit dem oder der Partnerin herausfinden, wie ist es eigentlich bei ihm, ihr, oder sich trauen, darüber zu sprechen und auch vielleicht den Rahmen setzen, hey, das ist jetzt keine Kritik. Am besten macht man das nicht gleich nach dem Sex oder während dem Sex, sondern etwas später mal fragen, hey, können wir uns mal hinsetzen, ich habe das und das. Das ist wirklich so ein bisschen eine Übersicht für sich selber, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir und was ist meine Idealvorstellung. Und dann kann man Schritt für Schritt dahin gehen, also dahin arbeiten. Es gibt auch, also ich finde auch immer, also wenn man selber nicht wirklich, also gewisse sind disziplinierter, die lesen dann diese Bücher und es braucht ja auch Zeit, um Bücher zu lesen, es braucht Zeit zu üben, diese Übungen dann zu machen. Also ein anderes ganz gutes ist von Dania Schiff dann, Coming Soon. Und wenn man da jetzt wirklich merkt, ich brauche irgendwie mehr Hilfe, finde ich es auch immer ganz gut, wenn man auch schon präventiv, nicht mehr schon, wenn man in irgendeiner Krise ist, mal zu einer Sexualtherapeutin geht. Und ich bin natürlich vorgeprägt, eben ich bin nicht ganz unbiased hier. Wenn ich Sexokorporell wirklich auch empfehle, in Einzelstunden gibt es auch schöne Seminare, Sex und Liebe heißen die in Zürich, die ganz viele Aspekte der Sexualität abdecken. Also die männliche, die weibliche, die Intimität, die Anziehung, wie kann man die Anziehung aufrechterhalten. Und wenn man noch nicht gerade in eine Sexualtherapie war, kann man das auch mit einem Partner mal machen, also so einen Kurs besuchen, wenn da die Offenheit besteht. Oder eben, man sucht mal ein Gespräch. Was ich schön finde am Sexokorporell ist wirklich, dass es sehr viele Übungen ist. Weil Sexualität ist ja nicht reden. Also vielleicht Dirty Talk, aber damit hat es dann auch schon. Aber alles andere ist ja spüren, hineinfühlen, Entspannung, weg vom ganzen Kognitiven. Und je mehr man im Körper ist, desto besser. Und das lernt man im Sexokorporell wieder. Man lernt sich kennen, man lernt kennen, was sind meine Erregungsmodi, wie bringe ich mich zum Orgasmus oder zur Erregung und ist das kompatibel mit dem, was mein Partner gelernt hat in seinem Leben oder hat es da noch Raum für weitere Erfahrungen? Und ich denke, das angeleitet und mit jemandem gemeinsam zu machen, der da mehr Erfahrung hat, kann auch sehr hilfreich sein. Braucht auch nicht lange meistens, also gewisse kommen 2, 3 Mal und dann sind sie zufrieden und können nach Hause üben gehen. Genau.
Katja, vielen, vielen lieben Dank für dieses offene und aufklärende Gespräch. Du hast es einige Male erwähnt, du hast dir die Zeit genommen, einen Blogartikel zum Thema zu schreiben und auch eine kleine Toolbox mit einigen Übungen zusammenzustellen. Und diese werden natürlich auf unserer Webseite zu finden sein. Wir werden da auch deine Büchertipps aufführen
und die Links, die du uns noch zur Verfügung stellst. Wir hoffen ganz fest, dass wir viele Frauen inspirieren konnten, sich vermehrt mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und mehr Lust und Erfüllung in ihr Leben zu bringen. Und wir wünschen dir alles, alles Gute für alles, was kommt, für den Abschluss bei deinem Facharzt und den Abschluss der Sexokorporell-Ausbildung und auch im Privaten nur das Beste. Danken dir ganz herzlich für dieses Gespräch, Katja.
Vielen Dank euch auch.
Auch vielen Dank von meiner Seite.
Vielen Dank, dass auch du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Dein Feedback ist immer willkommen auf info@womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.